den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck.
Es war mal wieder soweit. Die Regierung Stresemann war Ende November 1923 wegen einer abweichenden Haltung der SPD zu den zurückliegenden Vorgängen in Sachsen und Bayern selbst am Ende und die Republik suchte bereits zum 10. Mal in nur 5 Jahren nach einer neuen Regierung. Nachdem verschiedene Kandidaten bei deren Bildung gescheitert waren, gelang es schließlich dem Zentrumsvorsitzenden Wilhelm Marx, ein Minderheitenkabinett zu schmieden, welches aus Mitgliedern seiner Partei, der Deutschen Volkspartei Stresemanns, der Bayerischen Volkspartei sowie der Deutschen Demokratischen Partei bestand. Für letztere saß seinerzeit unter anderem Hermann Pachnicke im Reichstag, der die großen Herausforderungen, vor denen die neue Reichsregierung stand, im 8 Uhr Abendblatt vom 30. November prägnant skizzierte. Der Preis, den diese Zeitung hatte, versinnbildlich den Ernst der Lage. 120 Milliarden Mark. Das Wort hat Frank Riede.
Das Kabinett Marx von Dr. Hermann Pachnicke, Mitglied des Reichstags. Aus den wilden Wirbeln, die in den parlamentarischen Gewässern dadurch entstanden, dass das Kabinett Stresemann in die Tiefe stürzte, ist Herr Marx emporgestiegen und neben ihm Herr Stresemann als Außenminister. Das heißt, wenn es nicht noch anders kommt. Denn ganz gewiss ist die neue Kabinettsbildung zur Stunde nicht. Das Persönlichkeitsbild des Herrn Stresemann steht in Licht und Schatten ziemlich klar vor der Öffentlichkeit. Herr Marx dagegen muss dem nationalen und internationalen Vorstellungskreise erst näher gebracht werden, da er sich bis dahin zurückhielt. Herr Marx ist ein gewissenhafter Mann. Nicht Ehrgeiz, sondern Pflichtgefühl bestimmte ihn, die Führung des Zentrums und jetzt die Bildung des Kabinetts zu übernehmen. Er trat in die Lücke, die der Zufall riss, weil kein anderer sie schließen wollte. Nahm er im Plenum das Wort, so wurde er achtungsvoll angehört. Nur einmal in der Rheinlandsfrage musste, was der Augenblick geboren hatte, nachher wieder zurechtgerückt werden. Ob er in das die höchsten Qualitäten erfordernde Reichskanzleramt hineinwachsen, ob er den göttlichen Funken also das hat, was Nietzsche mit dem Worte »glühe und du wirst zünden« sagen wollte, mag der Erfolg lehren. Man würde nicht gut daran tun, ihm die Bewältigung der fast übermenschliche Kräfte erfordernden Aufgabe zu erschweren. Der im Reichstag auch jetzt wieder ausgebrochene Wirrwarr ist eine Zersetzungserscheinung, die sich durch den verlorenen Krieg und durch die nach Friedensschluss getriebene gegnerische Politik erklärt. Ein Land, das an seinem Gebiet zu einem Achtel, an seiner Bevölkerung zu einem Zehntel verstümmelt, zu einem Fünftel von fremden Truppen besetzt, durch Hingabe von vielen Milliarden Goldwerte verarmt, durch immer neue Gewalttaten erschüttert, wichtiger Rohstoffe und Nahrungsüberschussgebiete, der Außenhandelsflotte und der Kolonien beraubt ist, kann eine normale Entwicklung nicht nehmen. Die Ausfuhr beträgt kaum mehr als ein Drittel ihres Friedensstandes. Die Handels- und Zahlungsbilanz bleibt passiv. Die Kaufkraft anderen Ländern gegenüber geht zurück, während der Bedarf an Devisen steigt und deren Kurs hinauftreibt. Not, Unzufriedenheit, Erbitterung, ja Verzweiflung greifen um sich. Jede Partei klagt die andere an, durch begangene Fehler das Elend herbeigeführt oder noch vermehrt zu haben. Dazu kommt, dass es in Deutschland noch an der parlamentarischen Tradition mangelt. Das System der Selbstregierung besteht erst 5 Jahre, hat also erzieherische Arbeit noch nicht genügend leisten können. Schlimme Ereignisse werden erst weiteren Anschauungsunterricht erteilen müssen, bis alle größeren Parteien einsehen, dass sie Vaterlandspolitik, nicht Wahlpolitik zu treiben und dass sie Sonderwünsche der sie tragenden Berufsschichten hintanzusetzen haben. Ein wirksames Erziehungsmittel würden Neuwahlen sein, die die Zusammensetzung des Parlaments verändern. Herr Stresemann, der Leiter des letzten Kabinetts, hatte die Befugnis, den Reichstag aufzulösen, für den Fall in der Tasche, dass das zu vorübergehender Ausschaltung des Reichstages bestimmte Ermächtigungsgesetz abgelehnt werden würde. Ebenso trat in den verschiedenen Stadien der Neubildung des Kabinetts mehr als einmal der Gedanke an Neuwahlen in den Vordergrund. Vor dem entscheidenden Entschluss scheute der Reichspräsident nur deshalb zurück, weil eine Wahlbewegung zu inneren Unruhen führen könnte, weil außerdem in den besetzten Gebieten nicht hätte gewählt werden dürfen, besonders aber deshalb, weil zu erwarten steht, dass der neue Reichstag noch weniger arbeitsfähig wäre als der jetzige. Die beiden Flügelparteien würden voraussichtlich verstärkt, die Mitte geschwächt und die Sozialdemokratie radikalisiert werden. Sein natürliches Ende findet der Reichstag am 6. Juni 1924. Dabei bleibt noch immer zweifelhaft, ob nicht Umstände eintreten, die ausnahmsweise eine Verlängerung der Legislaturperiode nahelegen. Ein Zwang zu Neuwahlen ist jedenfalls einstweilen nicht vorhanden, so dass das Wagnis, das in der Auflösung läge, noch hinausgeschoben werden kann. Überdies bleibt nach Artikel 28 der Verfassung die Möglichkeit, die Neuwahlen 60 Tage nach Ablauf der 4 Legislaturjahre zu verzögern. Um der über jeder Reichstagssitzung liegenden Atmosphäre der Nervosität zu entgehen, wählt das neue Kabinett einen anderen Weg. Es gedenkt auch seinerseits ein Ermächtigungsgesetz vorzulegen, kraft dessen auf finanziellem, wirtschaftlichem und sozialem Gebiet das durch die Not der Stunde gebotene einfach verordnet werden könnte. Erhält dieses Gesetz die Mehrheit, so kann der Reichstag eine Zeit lang in die Ferien gehen. Allerdings muss er wieder berufen werden, wenn mindestens ein Drittel der Reichstagsmitglieder es verlangt. Dieses Verlangen könnte gestellt werden, sobald sich eine entsprechende Anzahl von Abgeordneten durch die erlassenen Verordnungen beschwert fühlt und eine Außerkraftsetzung, die der Reichstag mit Mehrheit beschließen kann, für nötig hält. Eine Anwendung des Ermächtigungsgesetzes ist in weitreichendem Umfang dringend erforderlich. Die Aufgaben, die der neuen Männer harren, sind riesengroß, vor allem auf dem Gebiete der Finanzen. Werden nicht sofort neue Steuern von gewaltigem Ausmaß ein- und durchgeführt, so muss Deutschland seine Zahlungsfähigkeit auch den inneren Bedürfnissen gegenüber alsbald erklären. Schon jetzt sind die bisher gewährten Reichszuschüsse an die Länder und Gemeinden gesperrt. Der noch vorhandene Kredit der Rentenbank reicht kaum bis Ende Januar 1924. Post und Eisenbahn rufen nach Auslandskrediten, um ihren Betrieb nicht gänzlich einzustellen. Ebenso sind die einschneidendsten Maßregeln auf der Ausgabenseite schleunigst zu treffen. Die Beamtenzahl muss vermindert, die Parlamente der Einzelstaaten verkleinert, ihre Ministerien zurückgeschnitten werden. Deutschland kann nicht länger Hunderte von kleinen Ministerien und Tausende von einzelstaatlichen Abgeordneten und Hilfspersonen ernähren. Immer dringlicher erhebt sich die Frage, ob die Sozialversicherung, einst der Stolz Deutschlands, in ihrer jetzigen Form aufrechterhalten werden kann. Denn die darauf begründeten Anstalten und Kassen sind bankerott oder dem Bankerott ganz nahe. Auf dem Gebiet der Wirtschaft gilt es, die weit über Weltmarktshöhe hinaufgetriebenen Warenpreise herabzudrücken. Das ist auf natürlichem Wege nur möglich, wenn mehr Arbeit geleistet und dadurch das Angebot vergrößert wird. Außerdem aber muss dem Wucher entgegengetreten werden, wo und wie immer er erscheint. Nicht wenige Kartelle haben die Preise ganz willkürlich heraufgeschraubt. Die mit dem 20. November in Kraft getretene Kartellverordnung gibt die Handhaben, um diese ungerechtfertigten Konjunkturgewinne zu kürzen. Ein Hauptaugenmerk hat das neue Kabinett darauf zu richten, dass der Bestand des Reiches gerettet wird. Im Westen droht die Absonderung des Rheinlandes, im Süden diejenige Bayerns. Aber auch in anderen Gegenden regen sich separatistische Gelüste. Dahin hat es die Politik Poincarés gebracht. Er will die Auflösung des Deutschen Reiches und arbeitet planmäßig auf dieses Ziel hin. Jeder Deutsche aber weiß oder sollte wissen, dass sein Vaterland nur durch die Einheit groß geworden ist, dass es ein Absturz von der Höhe, ein Frevel an der Zukunft wäre, wenn das Ganze in seine Teile zerfiele. Nur eine kluge und starke Politik vermag die Absplitterung aufzuhalten. Alle illegalen Verbände müssen bekämpft und nötigenfalls strafrechtlich verfolgt werden. Schonung wäre unverzeihliche Schwäche. Die Lebensdauer dieses Kabinetts? Sie wird leider von denjenigen Parteien bestimmt, die nicht darin vertreten sind. Eine eigene Mehrheit hat es nicht. Neigt es nach rechts, so opponiert die Linke. Neigt es nach links, so attackiert die Rechte und resigniert die Deutsche Volkspartei. In der letzteren Partei geht eine starke Strömung dahin, eine Unterstützung überhaupt nicht zu gewähren, wenn das Kabinett auf die Hilfe der Sozialdemokratie angewiesen wäre. Der Weg ist also schmal und steinig und wird bei jedem Schritt gefährlicher. Die Reichsregierung muss den Mut haben zu missfallen. Sie darf sich nicht, wie die meisten Parteien, von Wahlrücksichten, sondern nur von Staatsnotwendigkeiten leiten lassen. Und diese Notwendigkeiten sind entsetzlich hart. Hart auf dem Gebiete der Produktionspolitik, noch härter auf dem der Steuerpolitik. Ist im Bürgertum und in der Arbeiterschaft nicht der Wille zur äußersten Kraftanspannung, zur Hergabe ganz großer Teile des Einkommens und Vermögens vorhanden, so bricht das Reich zusammen. Werden die Parteien so viel Selbstverleugnung und Staatsgesinnung aufbringen? Wenn nicht, dann bleibt nichts übrig als die nationale Diktatur oder die internationale Finanzkontrolle.
Das war's vom neuen Kabinett Marx. Es geht ein Gespenst um in Podcasien. Es klingelt mit dem Klingelbeutel und flüstert nicht, Gewinne werden privatisiert, Verluste sozialisiert, sondern www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.